ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Und beginnen wollen wir mit einem neuen Kapitel bzw. dem endgültigen Ende des ehemaligen Vorzeigespaßbades der DDR, das Sport- und Erlebniszentrum SEZ in Berlin-Friedrichshain. Doch seit den frühen 2000ern steht ja das Gebäude leer. Die Weiternutzung, die hat immer wieder Streit ausgelöst. Das Gebäude verfiel und heute wurde es geräumt. Matthias Bartsch war dabei und erzählt, wie es lief.
Das lief soweit alles nach Plan. Um 9 Uhr war die Zwangsräumung ja heute Morgen angesetzt und kurz nach 9 kamen dann auch schon 3 Gerichtsvollzieher, begleitet von insgesamt 60 Polizisten und auch 2 Security-Teams. Das ging dann alles recht schnell, mit Bolzenschneidern wurden die Schlösser durchtrennt und dann hatten die Gerichtsvollzieher allerdings ordentlich zu tun. Die waren dann bis weit in den Nachmittag hinein damit beschäftigt, alle Räume abzugehen. Das musste ja protokollarisch festgehalten werden, aber im Endeffekt verlief alles störungsfrei. Auch der Eigentümer, der ehemalige, ließ sich nicht blicken. Wir erinnern uns ja daran, vor vielen, vielen Jahren hatte ja Rainer Lönitz, der Investor, für 1 Euro für diesen symbolischen Preis das SEZ erworben, mit der Auflage allerdings, den Badebetrieb wieder aufzunehmen, aber in den vielen Jahren ist nichts passiert. Da wurde nur einiges vermietet in dem Haus und auch ein Film wurde dort gedreht, also ein bisschen Geld verdient, aber nicht das ist passiert, was vorgesehen war. Und deswegen gab es mehrere Gerichtsverfahren bis zur höchsten Instanz, wo dann letztlich dem Land Berlin Recht gegeben wurde, sodass es heute dann endgültig zur Räumung kam.
Und unser Reporter erklärt jetzt, was mit dem Gelände nun passieren wird.
Ja, der Senat hat sich da ja festgelegt mittlerweile schon. Er will Wohnungen bauen, insgesamt 500, die auch dringend benötigt werden, plus eine Schule. Und die Hälfte der Wohnungen soll auch öffentlich gefördert werden, also nicht allzu teuer werden. Da ist die Skepsis aber groß hier im Umfeld des SEZ. Überhaupt generell wollen die Leute, die ja auch früher so eine Verbindung zu dem SEZ haben, die hier groß geworden sind, die kämpfen natürlich darum, dass das SEZ erhalten bleibt. Es gibt ja auch eine Initiative für den Erhalt. Und deren Sprecher, die betonen auch immer wieder, das Gebäude ist gut in Schuss, das wäre durchaus denkbar. Der Senat hingegen sagt, das ist alles viel zu teuer, da zu investieren und das zu betreiben später. Die Anwohner, mit denen ich gesprochen habe, sind alle mehrheitlich auf jeden Fall auch für den Erhalt. Anna zum Beispiel wohnt hier gleich um die Ecke und sie meinte, dass mit den Wohnungen, dass da die Hälfte öffentlich gefördert wird, da glaubt sie nicht so ganz dran. Da ziehen dann am Ende aus ihrer Sicht sowieso wieder nur die Leute ein, die sich das leisten können.
Ich würde mir wünschen, dass es wieder ein Freizeitzentrum wird. Vor 20 Jahren bin ich nach Berlin gekommen und habe hier tatsächlich Badminton gespielt. Und das ist einfach ein tolles Gelände und ich würde das auch für meine Kinder wünschen, dass wir es einfach nutzen können.
Also auch wenn der Senat mehr oder weniger gewillt ist, hier Wohnungen zu bauen und das SEZ abreißen zu lassen, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und es gibt sehr viele Menschen, die auch noch nach wie vor für den Erhalt des SEZ kämpfen.
Das SEZ in Berlin-Friedrichshain wurde also heute geräumt. Über die Zukunft des Standorts berichtete unser Reporter Matthias Bartsch. Beim SEZ macht der Berliner Senat also Nägel mit Köpfen und beim eigenen Haushalt, da ist es komplizierter. 3 Milliarden Euro muss Berlin sparen, so viel ist klar, aber nur wo? Darüber wird aktuell noch nicht öffentlich gesprochen. Heute wurde aber ein Ausgabenstopp für 2025 verhängt. Mehr von Landespolitik-Korrespondent Jan Menzel.
2 Stunden saß die Koalitionsrunde mit dem regierenden Bürgermeister zusammen. Schnell war klar, Berlin braucht einen Ausgabenstopp. Ab sofort darf keine Verwaltung mehr finanzielle Zusagen für soziale Träger und Zuwendungsempfänger jenseits gesetzlicher Pflichtaufgaben machen, so das Fazit der Spitzenleute. Kurz darauf verfügte der Finanzsenator das per Rundschreiben. Für den grünen Abgeordneten André Schulze ist das eine Haushaltssperre und ein finanzpolitischer Offenbarungseid.
Finanzsenator Stefan Evers hat immer von der Ultima Ratio gesprochen im Zusammenhang mit der Haushaltssperre und offensichtlich kommt der Prozess in der Koalition nicht ausreichend voran. Senatsmitglieder scheinen den Ernst der Lage nicht verstanden zu haben und deswegen greift Senator Evers jetzt zu dieser Maßnahme.
Tatsächlich sprechen einige in der Koalition von einer Jahresendrallye. Senatsverwaltungen hätten zuletzt noch schnell versucht, finanzielle Zusagen für Projekte oder Träger zu machen, zulasten eines Haushalts, der im nächsten Jahr ohnehin schon mit 3 Milliarden Euro überbucht ist. Der Ausgabenstopp schiebt dem nun einen Riegel vor und hat Signalwirkung, denn bei der notwendigen Haushaltskonsolidierung gibt es noch keine erkennbaren Fortschritte.
Es geht um Einsparungen von 3 Milliarden. Der Senat will den Haushalt wieder in Ordnung bringen und auf ein normales Maß zurückfahren.
Beschreibt Senatssprecherin Christine Richter den alten und auch den neuen Stand der Bemühungen. Was die Kürzungen politisch so schwierig macht, ist, dass mutmaßlich alle Bereiche zur Ader gelassen werden und auch soziale Angebote bluten könnten.
Deswegen werbe ich auch sehr dafür, dass wir nicht das Rasenmäherprinzip mit 10% pro Verwaltung machen, sondern dass wir uns tatsächlich angucken, wo können wir strukturell einsparen,
sagt der sozialdemokratische Bausenator Christian Gäbler, der sich durchaus Sorgen machen muss, dass der Sparhammer in seinem Haus Projekte wie das Quartiersmanagement treffen könnte. Könnte wohlgemerkt, denn Stand jetzt tappen Betroffene und Öffentlichkeit im Dunkeln, kritisiert linken Haushaltspolitiker Sebastian Schlüsselburg.
Das Parlament wird rausgehalten. Es findet hier eine Hinterzimmerpolitik statt, eine Salamitaktik. Es wird regelmäßig verkündet, dass man sich doch nicht geeinigt hat, um es wieder weiter nach hinten zu verschieben. Das ist alles unwürdig.
Auch Senatssprecherin Christine Richter lässt offen, wann das schwarz-rote Einsparpaket fertig ist. Ein Datum Ende November, wie zuletzt kolportiert, will sie weder bestätigen noch dementieren.
Der Berliner Senat verhängt also einen Ausgabenstopp. Die Informationen dazu hatte Landespolitik-Korrespondent Jan Menzel. Und jetzt zu den Autofahrern unter Ihnen. Wer täglich über die AWUS nach Berlin rein- oder rauspendelt, muss ab kommender Woche mehr Zeit einplanen. Die A115 wird zwischen Spanischer Allee und Kreuz Zehlendorf für mehr als anderthalb Jahre zur Großbaustelle. RBB24 Inforadio-Reporter Bruno Dietl mit einem Überblick, was da auf die Autofahrer zukommt.
Äußerst dringlich nennen die Fachleute der bundeseigenen Autobahn GmbH die umfangreichen Bauarbeiten, die kommende Woche auf den 2 Kilometern Autobahn im äußersten Südwesten Berlins beginnen. Zwischen Spanischer Allee und der Landesgrenze zu Brandenburg steht eine Grunderneuerung an, die eigentlich schon seit 2017 fällig ist, so der Sprecher der Niederlassung Nordost der Autobahn GmbH des Bundes, Ralf Brodel.
Es geht jetzt nicht mehr und jetzt muss es gemacht werden mit all den negativen Begleiterscheinungen, insbesondere was den Verkehr angeht.
Gebaut wird so ziemlich alles. Insgesamt 80.000 Quadratmeter Asphalt werden erneuert, sowohl auf der Hauptfahrbahn der A115 als auch am Kleeblatt, wie das Kreuz Zehlendorf genannt wird. Dazu kommt die Erneuerung der südlichen Rampen an der Abfahrt Spanische Allee. Auch Entwässerungsanlagen, Lärmschutzwände und mehrere Brücken werden saniert. Oder wie Ralf Brodel von der Autobahn GmbH es sagt:
Alles, was irgendwie geht.
Für Pendler und alle anderen AWUS-Nutzer klingt das bedrohlich. Sind doch in diesem Abschnitt pro Tag mehr als 80.000 Autos unterwegs. Aber die Autobahnplaner können insoweit entwarnen, als dass es zumindest keine Vollsperrung geben wird. Das allerdings verlängert den Bauprozess. Bis Mitte 2026 wird in insgesamt 4 Bauphasen gearbeitet. Dabei werden immer wieder Ab- und Zufahrten bzw. Überleitung gesperrt oder der Verkehr wird zeitweise auf eine Fahrspur verengt. Projektingenieurin Lisa Leonhardt betont, dass Nikolassee und Zehlendorf zu keinem Zeitpunkt komplett von der Autobahn abgeschnitten sein sollen.
Unser Ziel ist quasi, entweder die Spanische Allee oder auch das Kleeblatt offen zu lassen, damit die Verkehrsteilnehmer auch hier rauskommen.
Insgesamt werden 30 Millionen Euro investiert. Die Kosten übernimmt der Bund als Eigner der Autobahn GmbH. Gearbeitet wird tagsüber von Montag bis Samstag. Die Nerven der Anwohner sollen mit erschütterungsarmen Maschinen geschont werden. Mit größerem Verkehrsaufkommen auf möglichen Ausweichstrecken wird nicht gerechnet. Die Autobahn GmbH hat die Arbeiten bewusst jetzt begonnen. Denn auch wenn es noch kein konkretes Datum gibt, der geplante Umbau des Dreiecks-Funkturm wird nochmal ganz andere Dimensionen haben und 2 Baustellen gleichzeitig auf der AWUS. Das sei keinem zuzumuten, so Ralf Brodel.
Das ist uns schon allen sehr bewusst. Sobald AD-Funkturm umgebaut wird, dagegen ist diese Maßnahme relativ klein.
Fahrgäste von S-Bahn und Regionalzügen können sich die Bauarbeiten von oben angucken. Die über die A115 verlaufenden Bahnbrücken in Nikolassee sind von der AWUS-Großbaustelle nicht betroffen.
RBB24 Inforadio-Reporter Bruno Dietl war das über die Großbaustelle an der AWUS in Zehlendorf. Montag geht's los.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Brachliegende und verwahrloste Flächen sind seine Spezialität, beziehungsweise diese mit Leben zu füllen. Andreas Diermeier, umtriebiger Kulturunternehmer und Gastronom in Berlin-Neukölln. Er bringt frischen Wind in die problembelastete Gegend. Jetzt hat er sich die Hermannstraße vorgenommen.
Hier ist alles zu sehen, was was Brennpunkt ausmacht. Also ich habe, glaube ich, ein bisschen meine Brille auf, ja, mit der ich hier jeden Tag durch die Welt laufe, aber es schlafen mir die Leute auf der Straße.
Und auch harte Drogen werden hier verkauft und konsumiert, direkt vor Andreas Diermeyers Haustür. Trotzdem ist die Gegend gefragt. Kleine, oft versteckte, idyllische Oasen gibt es. Die neueste hat gerade Andreas Diermeyer geschaffen, auf dem Gelände eines ehemaligen Steinmetzbetriebes. Hier hat der gebürtige Franke einen Treffpunkt für Menschen aus dem Kiez eröffnet, den Kulturgarten Willi Schmidt, benannt nach dem Gründer des alten Handwerksbetriebs.
Wir haben vorher hier einen Steinmetzbetrieb gemacht und wurden dann, glaube ich, auch gekündigt, weil hier gebaut werden sollte. Dann hat sich das verzögert und am Ende stand es dann halt so lange leer, bis sich eben wieder Hinz und Kunz hier angesiedelt hat und der ganze Ort war eigentlich verwahrlost. Das heißt, eigentlich ist er war verwahrlost und überall lagen Spritzen rum und wir haben wirklich mit Schutzmaske und allem diesen Ort von der Pike auf gereinigt und zurückerobert.
In den Innenräumen können Künstler aus der Nachbarschaft jetzt ihre Werke kostenfrei ausstellen. Und neben der Galerie gibt's eine Bar mit DJ und regelmäßig treten Livebands hier im neuen Neuköllner Kulturgarten auf. Der Eintritt ist frei, die Besucher finden es toll.
Wenn man nach der Arbeit irgendwo noch eine Gelegenheit findet und den Tag ausklingen lassen kann, finde ich das ganz, ganz toll und finde ich super hier.
Jetzt hier halt so ein kultureller Ort einfach entsteht und man richtig auch merkt, wie es einfach den Kiez hier an dieser Stelle auch nochmal belebt. Also ich muss sagen, das begrüße ich sehr.
Brachliegende Orte mit Kultur neu beleben. Das erinnert an die Aufbruchstimmung der 90er Jahre in Berlin. Andreas Diermeyer lebt diese Aufbruchstimmung immer noch. 2015 fing er an. Nur ein paar Häuser weiter in der Hermannstraße 95 eröffnete er in einem damals leerstehenden Laden seinen Edelspäti Tante Frisante. Ein angesagter Treffpunkt mit Live-Musik und Kunst. Doch er ist nur Zwischenmieter und muss wieder raus, den beliebten Späti schweren Herzens für einen neuen Mieter räumen. Noch heute wird Andreas Diermeyer wehmütig, wenn er vor der Hausnummer 95 steht.
Ja, das war mein alter Laden hier. Tante Frizante, Spätkauf, ein Kiosk der Superlative, würde ich sagen. Und ja, hier haben wir leider nach 5 Jahren den Mietvertrag nicht verlängert bekommen.
Aber der umtriebige Wahlberliner zog damals einfach 4 Häuser weiter und betreibt dort nun in einem ehemaligen Blumenladen mit einer Geschäftspartnerin eine kleine Bar, auch hier ohne sicheren Mietvertrag. Sein neuester Veranstaltungsort, der Kulturgarten Willi Schmidt, ist gleich nebenan. Und auch hier muss der Kulturunternehmer das Ende schon jetzt einkalkulieren, denn irgendwann soll das Grundstück ja bebaut werden. Dessen ist sich Andreas Diermeyer bei seinem Projekt bewusst.
Aber ich mache die Dinge ja auch, weil ich, ich möchte, weil ich das Kiez mitentwickeln will, ich was tun möchte hier, ich selbst hier lebe und einen Mehrwert kreieren möchte und ja, die Fläche sich einfach anbietet. Das ist an sich ein total toller Platz.
Doch selbst der Meister der Zwischennutzung, wie er oft genannt wird, möchte nicht immer nur improvisieren. In Rixdorf, in einem ehemaligen Pferdegehöft, ist ihm das schier Unmögliche gelungen. Er hat einen dauerhaften Mietvertrag und bald wird es hier jeden Mittwoch Konzerte geben. Und auch im Kulturgarten Willi Schmidt soll der Betrieb in der kühlen Jahreszeit erstmal weitergehen.
Und jetzt nach Brandenburg. Das Schlimmste in Sachen Hochwasser ist durch. Das große Aufräumen hat begonnen, Sandsäcke müssen eingesammelt werden. Was in Frankfurt-Oder schon passiert ist, kommt in Eisenhüttenstadt allerdings nur schwerfällig voran, berichtet RBB24-Reporterin Felicitas Montag.
Tausende Sandsäcke liegen heute noch gestapelt am Bollwerk im Eisenhüttenstädter Ortsteil Fürstenberg. Vor knapp einer Woche war die Oder hier über die Ufer getreten. Viele der Säcke hat Anwohner Detlef Staude mit seinen Nachbarn befüllt. Inzwischen ist der Pegel gesunken. Jetzt müssen die Dinger wieder weg, denn
8 Wohnungen können praktisch nicht auf dem Parkplatz fahren. Die Stadt hat oben schon die Schilder weggenommen, wo das Parken ganztägig erlaubt war, ist jetzt wieder auf 2 Stunden begrenzt. Also es gibt auch Strafzettel. Keine Ahnung. Es meldet sich keiner von der Stadt.
Erzählt Staude am Vormittag. Erinnerungen an das Oderhochwasser 2010 kommen auf. Damals hätten die Anwohner auch selbst die Säcke wieder leeren müssen, erklärt der Rentner. Doch gut 1 Stunde später gibt es Entwarnung aus dem Rathaus von Stadtsprecher Valentin Franze.
Also die Sandsäcke werden morgen abtransportiert. diskutiert vom Bollwerk, beprobt und anschließend wird geklärt, wie mit dem gegebenenfalls kontaminierten Sand weiterverfahren wird.
Wahrscheinlich landet der dann auf dem Sondermüll. Sollte der Sand nicht mit Schadstoffen belastet sein, soll er von der Stadtwirtschaft weiterverwendet werden. Die Kosten für die Abholung übernimmt die Stadt. Doch was passiert mit den Säcken?
Bei den Sandsäcken, die aus diesem Jutestoff sind, sieht eine Lagerung deutlich schwieriger aus. Aber bei den Plaste-Sandsäcken ist es so, dass die doch länger haltbar sind. Und dort prüfen wir auch gegebenenfalls eine Lagerung und welche Kapazitäten wir dafür haben.
Jetzt müssen nur noch die Anwohner über den Abtransport der Sandsäcke informiert werden. Laut Stadtsprecher Franze soll das heute noch passieren.
Soweit aus Eisenhüttenstadt. Felicitas Montag und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.